Jesus Christus, dich wollen wir anbeten, denn du bist der König. Du bist der Ewige, du bist derjenige, dem all unser Lob, unser Dank, unsere Anbetung gebührt. Du bist hoch erhoben. Du bist, der du bist, niemand kommt dir gleich. Ich will dich einladen, Herr, ich will deinen Heiligen Geist einladen. Und ich bitte, dass du zu uns sprichst, dass dein Heiliger Geist reden lässt, aber vor allen Dingen noch zuhören lässt. Und dass wir das Tor unseres Herzens aufmachen können für dich, Herr. Amen. So, ich möchte euch auch alle noch mal ganz herzlich begrüßen. Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Narren und Närrinnen, oder was könnte man noch, Damen und Herren. Also man wird ja ganz, ganz unterschiedlich angesprochen. Ne? Also je nachdem, wo man so gerade ist, das sind jetzt so ein paar Sachen, die sind mir schon begegnet im Laufe meines Lebens, Kameraden und Kameradinnen, könnte ich noch sagen, weil ich auch bei der Bundeswehr war. Man wird immer unterschiedlich angesprochen. Hier sagen wir Brüder und Schwestern. Warum? Weil wir uns darüber klar sind, dass wir nicht den anderen ausgesucht haben. Oder weil uns irgendein gemeinsames Interesse verbindet oder irgendeine Ideologie, sondern wir wissen, Gott hat auch den anderen erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist einer der zentralen Sätze für das Zusammenleben in der christlichen Gemeinde. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und deswegen sprechen wir uns als Brüder und Schwestern an. Das ist eine gute Tradition. Es ist auch eine gute Tradition, dass wir, wenn wir die Ebene wechseln, uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reich Gottes ansehen und ansprechen. Das ist ja auch eine Sache, wir sind ja nicht nur Brüder und Schwestern, sondern wir bauen ja mit dem lebendigen Gott sein Reich. Und das ist ja ein unglaubliches Vorrecht. Und so, nach so einer Jahresversammlung, beten wir natürlich für Menschen, die gewählt worden sind, als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Gottes. Und da will ich euch einfach auffordern, Betet für den Vorstand, betet für die Menschen, die hier Missionsarbeit machen, betet für diejenigen, die als Kinderleiter gewählt worden sind oder Jugendleiter, betet. Es sind eure Brüder und Schwestern. Und wenn ihr nicht für sie betet, betet niemand für sie. Eine ganz alte Tradition. Als Paulus und als Barnabas ausgesandt wurden, da hat die Gemeinde für sie gebetet und dann sind die beiden losgezogen auf ihre erste Missionsreise. Spannend ist aber die Frage, was ist wohl mit denen gewesen, die zurückgeblieben sind? Also auf so eine Missionsreise zu gehen und dann die vielen Wunder zu erleben, die Paulus erlebt hat, das ist ja die eine Sache, aber zurückzubleiben in der Gemeinde, wo alles so seinen Gang geht und wo man vielleicht gar nicht so viele Wunder erlebt. Wie ist das da eigentlich? Wie kann man da als Bruder und als Schwester zusammenleben? Ich möchte euch gerne aus dem ersten Petrusbrief vorlesen. Und den Petrus halte ich für jemanden, der, was Brüder und Schwestern angeht, absoluter Fachmann ist. Der hat mit einer Gruppe von Menschen 3 Jahre lang gelebt. Der hat gemerkt, wie es ist, mit 71 anderen ausgesandt zu werden, unterwegs zu sein, das Reich Gottes zu verkünden, Dämonen auszutreiben, Menschen zu heilen und dann wieder zurückzukommen. Der wusste, wie Gemeindeleben funktioniert. Und dieser Petrus schreibt im 4. Kapitel seines ersten Briefes das Folgende. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid besonnen und bewahrt einen klaren Kopf, damit ihr beten könnt. Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Das ist schon eigenartig, oder? Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Und nach dem Motto, was würdet ihr tun, wenn ihr noch 2 Tage, 2 Wochen zu leben hättet? Sowas baut der Petrus auf. Er sagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Und dann sagt er, und deswegen liebt einander. Wenn ihr nichts mehr tun könnt, liebt. Meine Hühlstraße ist eine Gemeinde, die auch älter wird. Also von ihrem Lebensalter als Gemeinde, aber auch von den Menschen, die dort leben. Und immer wieder habe ich mit Menschen zu tun, die sagen, wir können nichts mehr tun. Wir sind zu alt. Wir können da nicht mehr mitmachen. Wir können daran nicht mehr teilhaben. Was können wir denn noch tun? Wozu sind wir denn noch nütze? Und meine Standardantwort ist, liebt. Liebt. Geht auf junge Menschen zu, fragt, wie es ihnen geht, unterstützt Eltern, greift zum Telefonhörer, liebt einander. Denn tatsächlich, dein Ende ist nahe herbeigekommen. Unser aller Ende ist nahe herbeigekommen. Was bleibt für die Zeit, die wir noch auf dieser Erde tun, einander zu lieben? Petrus macht klar, dass das nicht etwas ist, was man so machen könnte, wenn man mal Zeit hätte, wenn die Nerven gut sind, sondern er sagt, das ist Auftrag Gottes. Das macht euch zu Mitarbeitern Gottes, dass ihr einander liebt. Das macht euch zu Dienern und Dienerinnen des lebendigen Gottes. Ich will mal nicht nur auf die Mitarbeiter, sondern auf uns alle gucken und sagen, wem dienen wir denn eigentlich? Das Erste, was ich sagen würde, ist, wir dienen natürlich Jesus Christus. Und wir dienen diesem Jesus Christus, der einen sehr, sehr hohen Anspruch hat. Das macht man sich heute nicht mehr bewusst. Ich versuche auch, junge Menschen oft dafür zu interessieren. Jetzt fängt unser biblischer Unterricht bald wieder an, dass ich sage, na ja, man muss halt so gucken. Aber tatsächlich ist der Anspruch Jesu sehr hoch. Er sagt, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, der kann mir nicht folgen. Er geht weiter und er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben und folge du mir nach. Mach das. Und ich bin einer derjenigen, die sagt, ah ja, aber naja, ach das mit den Eltern begraben, das muss schon noch drin sein. Und Aber wo bringt uns das hin, diesen Anspruch immer weiter zu relativieren und rauszuschieben und zu sagen, ja, wenn alles passt, dann folge ich. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass Menschen gerne folgen, die lassen sich herausfordern. Wir tun denen gar nichts Gutes, wenn wir sagen, ja, aber so meint Gott es eigentlich nicht und das muss man aus der Zeit heraus verstehen und bla. Sondern Menschen wollen herausgefordert werden. Wir wollen herausgefordert werden. Und Jesus fordert uns heraus und sagt, dient. Dient einander. Liebt einander. Und das ist eine große Herausforderung, einander zu lieben. Wem dienen wir denn noch? Im Philipperbrief schreibt Paulus im Kapitel 2, die Verse 2 bis 4. Dort heißt es, macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Das ist eigentlich so ein Text, den Pastoren gerne an Hochzeiten nehmen, um darüber zu predigen. Aber stellt euch eine Welt vor, in der einer den anderen höher achtet als sich selbst. Dieser Ukraine-Krieg wäre nicht ausgebrochen. Gemeinden hätten sich nicht gespalten über theologische oder Corona-Fragen. Diese Welt wäre ein anderer Ort, wenn einer den anderen höher achten würde als sich selbst. Und weil es unser Auftrag ist, Reich Gottes zu bauen, überträgt uns Gott durch Paulus diesen Auftrag. Und er sagt, genau so, achte einer den anderen höher als sich selbst. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also wir dienen Gott. Und wir dienen einander. Wem dienen wir noch? Ich würde sagen, wir dienen der Schöpfung Gottes. Ich bin nun auch so ein bisschen naturinteressiert und affin und habe da vielleicht auch so eine kleine Macke. Aber im Römerbrief lese ich, dass selbst die Heiden in der Schöpfung Gottes Gott erkennen können. Also selbst die Heiden, sagt Paulus, haben keine Entschuldigung, Gott zu verneinen, weil in der Schöpfung erkennen sie ihn. Und dann denke ich, ja, diese Schöpfung will ich bewahren. Gott, Menschen, die Schöpfung Gottes. Wem dienen wir noch? Wir dienen uns selbst. In der Gemeinde Gottes dienen wir uns selbst. Ich möchte vorlesen nochmal aus dem 1. Petrusbrief. Dort heißt es, 4. Kapitel, in der Vergangenheit habt ihr lange genug getan, was Menschen tun, die Gott nicht kennen. Ihr habt ein Leben voller Zügellosigkeit geführt und euren Begierden nachgegeben. Ihr habt euch regelmäßig betrunken, habt Ess- und Trinkgelage abgehalten und in schändlicher Weise Götzen verehrt. Jetzt wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht. Paulus sagt, ihr seid frei geworden. Und damit lege ich mal mein Predigtmanuskript auf die Seite und sage, das ist so ein Text, der mich heute richtig anfasst. Ich habe euch das erzählt, dass dass ein Freund von mir, dass da gerade die Mama stirbt. Ich kenne beide gut, beide waren in unserer Gemeinde in Berlin. Und der Frank, mit dem ich befreundet bin, kam aus einem desolaten Elternhaus. Ganz früh abgehauen von zu Hause, getrunken, gestohlen, war noch zur Zeit der DDR, kam auf einen dieser Jugendbauhöfe, das waren im Grunde genommen Jugendgefängnisse, da hat man versucht, ihn zu brechen, er ist rausgekommen, wieder getrunken. Und dann hat er sich bekehrt. Und es ist ein anderer Mensch geworden. Und dann war die große Herausforderung für ihn zu vergeben, seinen Eltern zu vergeben. Diejenigen, die er so für sein Leben verantwortlich gemacht hat. Und das hat er nicht nur geschafft, sondern er hat seine Mama, eben diese Dame, die im Sterben liegt, in die Gemeinde eingeladen. Und sie hat sich bekehrt. Und dann kam eine furchtbare Sache. Der Freund der Tochter hat durchgedreht und hat die Tochter, also Franks Schwester, mit Terpentin überschüttet und hat sie angezündet. Und sie lag in der Charité für Wochen und Monate im künstlichen Koma. Und es war nicht klar, ob sie durchkommen würde. Und die beiden waren vor diese Herausforderung gestellt, das loszulassen. Also nicht nur in das alte Leben zurückzufallen mit Suff und dann merke ich das nicht. Nicht in das alte Leben zurückzufallen und zu sagen, oh, dieser Typ, der hat mein Leben zerstört. Sondern im neuen Leben zu bleiben und zu sagen, ich vergebe. Und sie haben das geschafft. Beiden haben das geschafft. Und das, was Petrus hier schreibt, ist wahr geworden. Sie sind frei geworden. Sie sind frei geworden von Alkohol, Drogen natürlich auf der einen Seite, aber auch von dem Hass und von dem Zorn einem Menschen gegenüber. Wem dienen wir? Wir dienen Gott. Wir dienen einander, wir dienen der Schöpfung, aber wir dienen eben auch uns, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Wir dienen auch uns, denn das macht uns frei. Auf dem Grabstein von Martin Luther King steht, endlich frei. Und ich glaube, das sollte über jedem Christenleben stehen. Endlich frei. Frei, das zu tun, was wir ohne Jesus nie tun könnten. Zu vergeben, einander zu dienen und einander zu lieben. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, du hast Wunder getan. Paulus mit Barnabas, Frank mit Marianne, mit jedem von uns. Du hast uns ausgesucht nach Kriterien, die wir nicht nachvollziehen können. Du hast uns erwählt, nicht weil wir besser wären, nicht weil wir es verdient hätten, sondern einfach weil du uns gemocht hast. Du hast uns gesehen und du hast dich in uns verliebt. Und diese Liebe rettet uns. Sie rettet uns, wenn wir dich annehmen, deiner Liebe. Und wenn wir dir ähnlich werden, wenn wir so gesinnt sind, wie Christus gesinnt ist, will dich einfach darum bitten, Herr, dass wir füreinander einstehen. Dass wir den anderen höher achten als uns selbst, dass wir dich im Letzten höher achten als uns selbst. Und dass wir von dir alles erwarten, Herr. Amen. Das Schlusslied passt so gut, allein deine Gnade genügt. Und wir wollen das gemeinsam singen.